Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Planeten und Raumfahrt. Wie heißen die Nachbarplaneten der Erde? Was muss ein Astronaut alles können? Gibt es Außerirdische? Waren Menschen schon auf anderen Planeten? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus.
Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig. Eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La la la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt, Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste, er kann sich in alles verwandeln.
Hallo Theo, wo kommst du denn her?
Ich war einkaufen, hab mir noch ein paar Bücher besorgt.
Schon wieder? Du hast doch schon über 700 Bücher.
768?
Bitte?
Ich habe 768 Bücher, um ganz genau zu sein.
Kannst du mir sagen, wo das noch hinführen soll? Unsere Wohnung ist doch kein Buchladen. Dein Bücherzeugs nimmt uns den letzten Platz.
Aber Tess...
Nix aber. Unsere Regale brechen fast zusammen. Und ständig stolper ich über deine Bücher, die du auf dem Boden rumliegen lässt. Ich kann nicht mehr baden, weil die Badewanne bis zum Rand mit deinen Büchern gefüllt ist.
Das war doch nur...
Na und gestern? Gestern, das war doch wohl mal die Höhe. Ich will uns eine Pizza in den Ofen schieben und was sehe ich?
Keine Ahnung.
Bücher. Ich sehe Bücher in unserem Backofen. Deine Bücher in unserem Backofen.
Tja.
Und jetzt schleppst du schon wieder Bücher mit nach Hause. Quentin, was hältst du denn davon? Ach, Theo. Was machst du bloß mit diesem Bücherkrams?
Lesen.
Ach was.
Nun ja, also, wie du weißt, gilt mein ganzes Interesse der Wissenschaft. Und da muss ich eben viel lesen.
Theo, der Bücherwurm.
Und die Bücher, die ich heute gekauft habe, musste ich einfach haben.
Ach ja? Bestimmt geht es in denen wieder um langweilige wissenschaftliche Untersuchungen, über noch langweiligere Entdeckungen, die gelangweilte Wissenschaftler irgendwann aus Langeweile gemacht haben.
Mitnichten, meine Liebe. Es geht um Planeten, Raumfahrt, Raketen, Astronauten, Außerirdische und...
Außerirdische?
Ja.
So richtige Außerirdische? So Lebewesen, die im Weltall auf einem anderen Planeten wohnen?
Mhm.
Wahnsinn! Das ist ja spannend. Wahrscheinlich sehen die ganz anders aus als wir. So mit riesigen großen Augen, langen dünnen Antennen auf dem Kopf, keine Nase und... irgendwie stelle ich sie mir grün vor. Würde gern mal einen treffen.
Treffen? Grüne Außerirdische? Nun ja, also soweit ich weiß, ist bislang noch kein Außerirdischer entdeckt worden.
Aber ich werde einen Außerirdischen finden.
Tess, du überschätzt dich maßlos. Die besten Wissenschaftler haben noch keinen Außerirdischen gefunden. Sogar ich habe das noch nicht geschafft. Und das will schon was heißen.
Ich hab da eine Idee.
Du? Eine Idee?
Hm?
Seit wann hast du denn Ideen?
Du wirst schon sehen. Ich muss dieses Ding nur irgendwie mit einem Raumschiff ins Weltall bringen.
Was hast du da eben vor dich hingemurmelt?
Oh, nichts weiter. Erkläre ich dir später. Kommt jetzt einfach mit zum Weltraumbahnhof. Los, Quentin!
Oh. Was? Wo willst du hin? Nicht so schnell! Wartet auf mich!
klingt es, wenn eine Rakete ihre Triebwerke zündet und vom Boden abhebt. Nach langen Vorbereitungen ist es soweit. Mit dem Start der Rakete beginnt die abenteuerliche Reise der Astronauten. Mit ihrem Raumschiff verlassen sie in rasendem Tempo die Erde. Vom Weltall aus sehen sie den Planeten, auf dem wir leben. Von dort oben wirkt unsere Erde wie eine riesige Kugel, die mitten im All schwebt. Weil der größte Teil der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist und deshalb bläulich schimmert, nennt man die Erde auch den blauen Planeten. Und um unsere Erde herum gibt es noch andere Planeten.
Da seid ihr. Ja, Tess, kannst du mir vielleicht mal erklären, was wir hier auf dem Weltraumbahnhof wollen?
Na, was will ich wohl an einem Weltraumbahnhof? Ich will natürlich mit einem Raumschiff in den Weltraum fliegen. Hoch zu der Weltraumstation. Außerirdische finden.
Was? Das meinst du doch nicht im Ernst.
Oh, doch. Ich kann es kaum abwarten, so einen Außerirdischen zu treffen. Ob die wohl auch singen können?
Außerirdische treffen? Aber Tess...
Was ist denn los, Theo? Hast du etwa Angst?
Ich? Angst? Wie kommst du denn darauf?
Na, dann ist ja gut. Los, komm. Wir schnappen uns das nächste Raumschiff und düsen los.
Moment. So einfach ist das nicht.
Wieso?
Erstens hat noch niemand einen Außerirdischen gefunden.
Aber ich werde es mit meiner phänomenalen Idee schaffen.
Und zweitens muss man einiges über Planeten und Raumfahrt wissen.
Ich hab's befürchtet.
Für so eine Reise in den Weltraum muss man gut vorbereitet sein. Du hast Glück, dass ich mich so gut damit auskenne.
Weißt du alles aus deinen zigtausend Büchern, stimmt's?
Genau. Am besten, ich erzähle dir erstmal was über unsere Nachbarn.
Unsere Nachbarn? Familie Schabulke mit ihren drei rotzfrechen Kindern? Sag mal, was haben die denn mit unserer Weltraumreise zu tun?
Oh nein, ich meine doch nicht unsere Nachbarn zu Hause. Ich meine die Nachbarn unserer Erde.
Manche Himmelskörper sind so nah an unserer Erde, dass wir sie mit bloßem Auge erkennen können. So zum Beispiel den Mond. Wenn man durch ein Fernrohr schaut, sieht man auch unsere Nachbarn, die etwas weiter von der Erde entfernt sind. Da gibt es die Planeten Venus, Merkur, Mars, Uranus und Neptun. Und Saturn mit seinen Ringen. Unser größter Nachbar heißt Jupiter. Und dann gibt es noch den kleinen Planeten Pluto, der von einem großen Mond begleitet wird. Die Erde hat also insgesamt 8 Nachbarplaneten. Gemeinsam mit unserer Sonne nennt man sie das Sonnensystem. Es heißt so, weil die Sonne in der Mitte ist und sich alle anderen Planeten um sie herumdrehen.
Mensch, Theo, die Außerirdischen werde ich schnell finden.
Wie kommst du denn da drauf?
Naja, es gibt die Erde und die Sonne und noch 8 andere Planeten in unserem Sonnensystem. Nur das haben wir doch ruckzuck abgesucht, was?
Von wegen. Es gibt nicht nur unser Sonnensystem, sondern noch viel mehr Planeten und Sonnensysteme. Übrigens, ganz viele Sonnensysteme zusammen nennt man eine Galaxie. Unsere Galaxie heißt Milchstraße.
Aha.
Und soll ich dir was verraten? Das ist noch nicht alles. Auch die Milchstraße ist nur eine von vielen, vielen Galaxien, die alle zusammen das Universum bilden.
Okay, okay, Herr Superschlau. Es gibt also Milli-Billi-Trillionen oder was weiß ich für unendlich viele Planeten.
Genau. Mein Wissen ist wirklich phänomenal, findest du nicht? Und habe ich dir eigentlich schon erzählt, was der Unterschied zwischen Planeten und Sonnen ist?
Ach, Theo, verschone mich mit deinen Erklärungen. Ich schaue mich jetzt lieber hier auf dem Weltraumbahnhof um. Komm, Quentin.
Also, meine liebe Tess, Planeten sind Himmelskörper, die... Tess? Tess!
Planeten sind Himmelskörper, die kein eigenes Licht abstrahlen und um eine Sonne kreisen. So wie die Erde. Sie umkreist die Sonne, die im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht. Aber es gibt viele Sonnen. Sonnen nennt man auch Sterne. Diese Sterne sind glühende Feuerbälle, die Licht und Wärme ausstrahlen. An ihrer Oberfläche wirbeln gewaltige Feuerstürme und es ist unglaublich heiß. Die Strahlen der Sterne sind so stark, dass sie auch noch auf weit entfernten Planeten zu sehen sind. Das merken wir, wenn wir nachts in den Himmel schauen. Wir können die Sterne leuchten sehen. Für unsere Erde sind die Sonnenstrahlen besonders wichtig, denn diese Strahlen bringen uns die Wärme, die wir zum Leben brauchen. Durch diese Wärme kann Wasser entstehen und eine Lufthülle, die auch Atmosphäre genannt wird. Ohne diese Lufthülle könnten alle Lebewesen wie Pflanzen, Tiere und Menschen nicht leben. Kein anderer uns bekannter Planet hat diese besonderen Voraussetzungen für Leben.
Mensch, Quentin, dieser Weltraumbahnhof ist ja riesig.
Habe ich's mir doch gedacht. Typisch, Tess. Immer steckt sie ihre Nase in Dinge, die sie nichts angehen. Kannst du mir mal sagen, was du in diesem Gebäude hier verloren hast? Du kannst doch hier nicht einfach so rumspazieren.
Na nun hab dich mal nicht so, ja? Ich bin auch schnell wieder verschwunden. Hoch in den Weltraum. Tess, die weltbeste Astronautin wird oben im All schweben.
Die weltbeste Astronautin im All schweben. Bevor man ins All fliegt, muss man erst ein Astronautentraining machen.
Das schaffe ich doch locker. Also lass uns die Astronauten suchen, dann trainiere ich ein bisschen und die Weltraumreise kann endlich losgehen.
Astronauten müssen für eine Reise ins All jahrelang üben und lernen. Nach der Schule studieren sie. Danach werden sie gecheckt, ob sie gesund sind. Erst dann kann die eigentliche Astronautenausbildung beginnen. Sie lernen, alle Geräte und Computer im Raumschiff richtig zu bedienen. Sie machen Versuche, die sie später auch im Weltall durchführen werden. So testen sie beispielsweise neue Medikamente. Und viel Sport gehört auch dazu. Denn Astronauten müssen fit sein. Damit ihnen in der Schwerelosigkeit nicht schwindelig wird, trainieren sie unter anderem in einem Kreisel, der sie hin und her schleudert. Und natürlich müssen die Astronauten lernen, sich in ihren über 100 Kilogramm schweren Raumanzügen zu bewegen. Zum Training werden sie in ein Wasserbecken gelassen, damit sie ähnlich wie im Weltraum schweben.
Gehört? Das kommt aus dem Raum da hinten. Lass uns da mal reinschauen.
Aber Tess, wenn die uns entdecken.
Und schau dir das mal an. Die Astronauten tauchen mit ihren Raumanzügen in ein Schwimmbecken. Werden die hier schwimmen oder was?
Nein, im Weltall hat man doch keinen festen Boden unter den Füßen.
Was soll denn das heißen?
Na, im Weltall schwebt man doch. So ähnlich wie im Wasser. Und daran müssen sich die Astronauten hier gewöhnen. Ebenso wie an das Arbeiten in den schweren Raumanzügen.
Arbeiten? Mit diesem klobigen Raumanzug und den dicken Handschuhen? Und durch das kleine Sichtfenster im Hemd, da sieht man ja kaum was.
Aber dafür schützen diese Anzüge vor Hitze und Kälte und versorgen die Astronauten mit Luft zum Atmen, wenn sie ihr Raumschiff verlassen.
So ein Raumanzug steht mir bestimmt gut. Ich kann es kaum abwarten, in dem schicken durchs Weltall zu schweben und Außerirdische zu finden.
Ja, ja.
Und durch meine Entdeckungen werde ich weltberühmt. Tess, die erste Astronautin, die Außerirdische fand.
Ist schon gut, Tess.
Ich werde das Vorbild aller Astronauten sein, ja. Meine Bilder werden überall an den Wänden hängen. So wie der Typ auf dem Foto da drüben an der Wand.
Das ist Juri Gagarin.
Gaga was?
Juri Gagarin.
»1961 flog zum ersten Mal ein Mensch mit einer Rakete in den Weltraum. Es war der Russe Juri Gagarin. Er musste damals in einer engen Raumkapsel ins All reisen. Um ihn wieder auf die Erde zurückzuholen, ließ man die Raumkapsel einfach wie einen Stein zu Boden plumpsen. Der Sturz wurde kurz vor dem Aufprall mit Fallschirmen gebremst. Die Kapsel musste dann gesucht und der Raumfahrer aus seiner engen Kabine befreit werden. Die damaligen Raumkapseln waren durch die Rückreise und den Aufprall oft so stark beschädigt, dass man sie nicht wieder benutzen konnte.
Und erst 20 Jahre später hat sich das geändert. Mit einem neuen Raumschifftyp, dem Space Shuttle.
Space Shuttle? Wie sieht das denn aus?
Na, schau doch mal aus dem Fenster. Da draußen am Weltraumbahnhof steht ein Space Shuttle an einer Startrampe.
Was? Dieses Ding soll ein Raumschiff sein? Sieht eher aus wie ein aufgestelltes Flugzeug. Mit der Spitze nach oben.
Nun ja, eine gewisse Ähnlichkeit gibt es schon. Allerdings ist das Shuttle auf einem großen Tank befestigt, der das Raumschiff mit flüssigem Treibstoff versorgt.
Du meinst diese riesige Röhre?
Genau. Und links und rechts daneben, das sind zwei Raketen, die für den nötigen Schub sorgen.
Dann fliegt das Shuttle die ganze Zeit mit diesen drei monstermäßigen Ofenrohren herum?
Nein, der Tank und die Raketen werden abgestoßen, wenn das Raumschiff hoch genug geflogen ist.
Und dann düsen die Astronauten mit ihrem Space Shuttle durch die unendlichen Weiten des Weltalls und erleben spannende Abenteuer.
Spannende Abenteuer? Von wegen! Die sind nicht zum Spaß da oben. Die wohnen und arbeiten in dem Raumschiff. Und wenn sie alles erledigt haben, schwebt das Shuttle wie ein Flugzeug wieder zurück auf die Erde. Anders als die alten Raumkapseln kann man es immer wieder benutzen. Praktisch, nicht? Könnte glatt eine Erfindung von mir sein.
Wenn es eine Erfindung von dir wäre, dann würde das Ding nicht abheben, sondern umkippen und auseinanderbrechen.
Sehr witzig, Tess. Mit Raumschiffen und Raketen kenne ich mich immer noch besser aus als du.
Ach ja.
Weißt du, wann die ersten Raketen gebaut wurden?
Vor 100 Jahren?
Vor 100 Jahren? Dass ich nicht lache.
Die ersten Raketen wurden vor über 2000 Jahren in China gebaut. Es waren Feuerwerkskörper, wie wir sie heute noch an Silvester abschießen. Erst im vergangenen Jahrhundert kamen Ingenieure auf die Idee, dass man mit Raketen auch ins All gelangen könnte. Dieses Vorhaben klappte im Oktober 1942 in Deutschland. Zum ersten Mal flog eine Rakete in den Weltraum. Danach wurden immer größere Raketen gebaut. Doch je größer sie wurden, desto häufiger stürzten sie ab. Sie kippten schon am Boden um oder explodierten einfach in der Luft. Zum Glück waren dabei keine Menschen an Bord. Erst nach vielen Versuchen gelangen auch die Starts mit großen Raketen. Sie sehen zwar ganz anders aus als die Feuerwerksraketen aus dem alten China, aber sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Dieses Prinzip nennt man Rückstoßprinzip. Stößt ein Gegenstand irgendetwas ab, bewegt er sich in die Gegenrichtung. Das kann man zum Beispiel beobachten, wenn man die Luft aus einem aufgeblasenen Luftballon rauslässt. Die Luft entweicht und durch diesen Rückstoß der Luft fliegt der Ballon davon. So funktioniert es auch bei einer Rakete. Sie stößt unten hoch erhitzten Treibstoff aus und setzt sich so nach oben in Bewegung.
Tja, mein Wissen ist wirklich unschlagbar. Und ich weiß noch viel mehr.
Angeber.
Das Space Shuttle wird gleich abheben.
Was? Wie kommst du denn darauf?
Na, die beladen gerade das Raumschiff und bereiten es für den Start vor.
Hat da nichts wie los. Wir müssen schnell an Bord gehen, damit wir hoch in den Weltraum kommen. Außerirdische finden, ja!
Du hast mir immer noch nicht verraten, wie du die Außerirdischen finden willst.
Na, hiermit!
Mit einem Kassettenrekorder?
Genau!
Kannst du mir mal bitte sagen, wie du mit einem Kassettenrekorder Außerirdische finden willst?
Ganz einfach. In dem Kassettenrekorder steckt eine Kassette. Und auf dieser Kassette habe ich einen meiner besten Songs aufgenommen.
Und weiter?
Den Kassettenrekorder befestige ich oben an der Weltraumstation, schalte ihn ein und schon werden die Außerirdischen von meinem betörenden Gesang angelockt.
Ja, ich weiß ja nicht.
Wie? Glaubst du etwa, die Außerirdischen mögen meinen bezaubernden Gesang nicht?
Tja, nun, also...
Das wird ein megagalaktisches Konzert. Da wird jeder Außerirdische neugierig und kommt sofort aus dem letzten Winkel des Universums hervor. Soll ich dir den Song mal vorspielen?
Ach, weißt du,
okay,
eigentlich...
Okay, okay, hör genau hin.
Ich fliege durchs All, schneller als der Schall in meiner Riesenrakete.
Ja, das Lied ist doch der Wahnsinn.
Wahnsinn ist genau das richtige Wort dafür.
Mit diesem sensationellen Song locke ich doch jeden Außerirdischen an.
Nein.
Was heißt denn hier nein?
Wir können nicht ins Weltall fliegen und dein Lied dort abspielen. Schlag dir das aus dem Kopf.
Wieso denn?
Weil wir keine Astronautenausbildung haben.
Na und?
Weil wir noch nie in einem Raumschiff waren.
Ist doch egal.
Weil es einen riesen Ärger gibt, wenn die uns entdecken. Die würden uns bestimmt sofort wieder rausschmeißen.
Du meinst?
Dass wir hier auf der Erde bleiben und nicht in den Weltraum fliegen.
Dann wird's nichts mit Außerirdischen finden.
Kopf hoch, Tess. Ich habe dafür eine andere Idee.
Ja?
Wenn wir schon nicht in den Weltraum mitfliegen, dann schauen wir uns wenigstens den Start der Rakete an aus nächster Nähe.
Aus nächster Nähe?
Ja, wir gehen ins Kontrollzentrum. Von dort gibt's das Kommando zum Start. Los, kommt mit!
Jede Reise ins All beginnt auf einem Weltraumbahnhof. Das Space Shuttle ist mittlerweile mit Lebensmitteln, Geräten, Werkzeugen und einem Satelliten beladen worden. Gleich soll die Reise ins Weltall zur Raumstation losgehen. Wochenlang haben rund 20.000 Menschen diese Reise vorbereitet. Dann ist der entscheidende Moment gekommen. Die Astronauten ziehen ihre schweren Raumanzüge an und machen sich auf den Weg zum Raumschiff. Unterdessen wird im Kontrollzentrum noch einmal alles an den Computern überprüft, damit der Start der Rakete klappt.
Wow! Hier im Kontrollzentrum ist ja was los. So viele Menschen und so viele Computer und so viele Bildschirme.
Ja, auf den Monitoren können wir gleich sehen, wie das Raumschiff mit den Astronauten an Bord startet. Wie im Fernsehen.
So viele Knöpfe gibt es hier.
Tess, lass bitte die Knöpfe in Ruhe und fass hier bloß nichts an. Das ist alles hochmoderne Technik. Schau mal lieber auf den Monitor dort. Da siehst du, wie die Astronauten jetzt ins Raumschiff steigen. Und hinter den Astronauten hüpft gerade Quentin mit an Bord des Raumschiffs. Quentin ist mit an Bord des Raumschiffs.
Und für was ist dieser Knopf wohl gut?
Tess, nicht den Knopf drücken!
Wieso denn? Hier sind doch genug Knöpfe für alle da.
Bist du wahnsinnig? Weißt du, was du da eben gemacht hast?
Einen Knopf gedrückt.
Du hast den Countdown zum Start ausgelöst. Das heißt, dass jetzt gleich das Raumschiff startet. Und Quentin ist mit an Bord. Wir müssen ihn da schnell rausholen.
Start 5, 4, 3, 2, 1.
Mit über 26.000 Stundenkilometern rast die Rakete dem Weltraum entgegen. 10-mal schneller als jedes Düsenflugzeug.
Quentin, du hast uns ein gewaltiges Schlamassel eingebrockt.
Naja, fast hätten wir ihn ja noch rechtzeitig aus dem Raumschiff rausgebracht.
Ja, aber nur fast. Jetzt sitzen wir hier im Raumschiff fest und rasen mit den Astronauten in den Weltraum.
Na, ist doch gar nicht so schlecht. Dann kann ich ja doch noch meinen Kassettenrekorder an der Weltraumstation befestigen und mit meinem Gesang Außerirdische anlocken.
Hör mir doch auf mit deinen Außerirdischen. Wegen deiner bescheuerten Idee müssen wir jetzt ins Weltall.
Was heißt hier bescheuerte Idee? Du hast doch angefangen mit deinen Büchern über Planeten und Raumfahrt.
Ach ja, jetzt auf einmal sind meine Bücher wieder an allem schuld. Ist schon gut, Quentin. Du hast ja recht. Streiten bringt jetzt auch nichts.
Was sollen wir nun tun?
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Am besten, wir verstecken uns hier, hinter dem Satelliten.
Hinter dem Sattel was?
Dem Satelliten.
Satelliten werden in den Weltraum gebracht und umkreisen die Erde in einer Höhe von über 200 Kilometern. Sie können beispielsweise Fotos von unserem Planeten machen, die sie auf die Erde zurücksenden. Diese Fotos werden zum Beispiel für die Wettervorhersage gebraucht. Oder sie helfen uns beim Telefonieren, indem sie Signale empfangen und zu unserem Gesprächspartner weiterleiten. Dabei ist es egal, wo derjenige wohnt, mit dem man telefonieren möchte. Die Satelliten verbinden uns zu jedem Ort der Welt. Und das in Sekundenschnelle. Satelliten senden auch Signale zur Erde, die wir in unserem Fernseher empfangen können. Dadurch haben wir die Möglichkeit, auch Fernsehprogramme aus anderen Ländern zu sehen. Es gibt aber auch Satelliten, die unsere Nachbarplaneten erforschen. Diese Art der Satelliten nennt man Sonden. Sie fliegen durchs Weltall, machen Fotos von anderen Planeten und suchen nach Spuren von Leben. Denn vielleicht gibt es außer der Erde noch andere Planeten, auf denen Lebewesen existieren.
Tess? Tess, soll ich dir was sagen?
Was ist denn? Warum weckst du mich? Ich hab so schön geschlafen.
Wir sind da. Wir sind mit unserem Raumschiff an die Weltraumstation angedockt.
Wurde ja auch Zeit. Sind ja schließlich schon einen ganzen Tag unterwegs.
Schau mal aus dem Fenster. Da ist die Raumstation.
Die ist ja riesig. So groß wie ein Fußballplatz.
Das Raumschiff hat am Anlegeplatz der Raumstation angedockt. Eine knifflige Aufgabe. Denn nur wenn die beiden Ausstiegsluken genau aufeinander liegen, lassen sie sich öffnen. Dann steigen die Astronauten um und begrüßen ihre Kollegen, die schon in der Raumstation auf sie gewartet haben. Zur Feier des Tages gibt es ein Essen mit allen Astronauten. Und das ist im Weltraum gar nicht so einfach. Denn das Essen schwebt durch die Luft. Flüssigkeiten wie zum Beispiel Milch formen sich zu Kugeln und Brotfladen kreisen stehend in der Luft. Auch das Zähneputzen ist anders als auf der Erde. Es geht in jeder Lage, denn es gibt durch die Schwerelosigkeit kein Oben und kein Unten. Wollen sich die Astronauten waschen, müssen sie erst die Wasserkugeln auf einem Waschlappen einfangen.
Los, ihr beiden. Wir schauen uns auf der Raumstation ein bisschen um.
Dass die uns bloß nicht erwischen.
Schau mal. Die haben hier auf der Raumstation sogar ein Klo.
Ja, aber auf dem Klo muss man sich anschnallen.
Wieso?
Weil man sonst mitten im Geschäft einfach wegschweben würde.
Und der Astronaut da hinten ist auch festgeschnallt. Habe ich noch nie gesehen, dass einer in einem Schlafsack schläft, der mit Gurten an der Wand befestigt ist.
Achtung, er wacht auf.
Nach dem Ausruhen beginnt für die Astronauten die Arbeit. Im Weltall machen sie viele Experimente. Sie untersuchen beispielsweise neu entwickelte Medikamente oder testen neue Computersysteme. Und sie verlassen die Raumstation für Reparaturarbeiten. Dafür müssen sie einen Schutzanzug anziehen. Es ist das teuerste Kleidungsstück der Welt und kostet über 10 Millionen Euro. Ohne diesen Raumanzug könnten die Astronauten bei ihren Ausflügen ins All nicht überleben. Denn im Weltraum gibt es keinen Sauerstoff zum Atmen und außerdem herrschen extreme Temperaturen. Mal ist es mit minus 120 Grad eisiger als in jedem Kühlschrank. Dann kann es mit plus 70 Grad heißer als in einer Wüste werden. Der Anzug schützt die Astronauten vor den extremen Temperaturen und versorgt sie zugleich mit ausreichend Luft zum Atmen.
Theo, sieh doch!
Was denn?
Die Astronauten klettern aus der Raumstation.
Na und? Die müssen eben arbeiten.
Oh, verstehst du denn nicht? Das ist die Gelegenheit für mich, meinen Kassettenrekorder mit meinem unwiderstehlichen außerirdischen Anlockgesang an der Raumstation zu befestigen.
Und wie willst du das bitte schön machen?
Ich lasse es einfach mit diesem Seil aus der Raumstation baumeln. So, jetzt nur noch den Knopf drücken.
Tess, schnell weg hier!
So, noch ein Knoten. Und jetzt raus damit!
Tess, jetzt komm endlich!
Was ist denn? Hast du was gegen meinen Gesang?
Nein, die Astronauten kommen von ihrem Weltraumausflug zurück und klettern wieder durch die Luke in die Raumstation. Die entdecken uns gleich.
All die Reisen in den Weltraum und die Forschungen der Astronauten haben letztendlich ein Ziel. Man will herausfinden, ob wir Menschen eines Tages auf einem anderen Planeten leben können. Vielleicht ist dies auf einem unserer Nachbarplaneten möglich, dem Mars. Raumsonden haben bereits die Marsoberfläche genauer erkundet. Sie schickten Bilder zur Erde, die den Mars als rote Felslandschaft zeigt. Wahrscheinlich gab es auf dem Mars vor sehr langer Zeit Flüsse und Seen. Also Wasser und möglicherweise sogar Leben. Um das genauer zu untersuchen, müssen Menschen auf dem Mars forschen. Ein Flug dorthin dauert 9 Monate. Für so eine lange Reise brauchen Astronauten sehr viel Proviant, Wasser und Luft zum Atmen. Zudem müssen die Astronauten über ein Jahr auf dem Mars leben und bräuchten deshalb auch Material, um Stationen bauen zu können. Ob Astronauten eine so lange Zeit auf einem fremden Planeten überhaupt leben könnten, soll auf der Raumstation erst einmal getestet werden. Deshalb werden Astronauten noch viele Male zur Raumstation fliegen müssen, um danach mit ihren Forschungsergebnissen wieder zur Erde zurückzukehren.
Jetzt ist außen an der Raumstation mein Gesang zu hören. Davon werden die Außerirdischen bestimmt angelockt und ich werde die Erste sein, die einen Außerirdischen entdeckt hat. Ich werde weltberühmt.
Nein, wirst du nicht.
Was soll das heißen? Glaubst du etwa, dass die Außerirdischen nicht hellhörig werden, wenn sie meine unnachahmliche Stimme hören?
Ich glaube nur, was ich sehe. Und im Moment sehe ich aus dem Fenster. Und da draußen sehe ich, wie gerade dein Kassettenrekorder davon schwebt.
Was?
Du hast das Seil wohl nicht fest genug an die Raumstation gebunden.
Die Außerirdischen und mein schöner Gesang.
Dein Kassettenrekorder mit deinem unglaublichen Gesang schwebt geradewegs auf den Mond zu.
Na, dann landet er vielleicht auf dem Mond. Und vielleicht gibt es da Außerirdische, die meinen Gesang hören.
Nein.
Wieso?
Weil es zum Beispiel auf dem Mond kein einziges Lebewesen gibt.
Bislang gibt es nur einen Himmelskörper, auf dem Menschen gelandet sind. Den Mond. 3 Astronauten machten sich mit der größten Rakete aller Zeiten auf den Weg zum Mond. Am 21. Juli 1969 war es soweit. Nach 3-tägiger Reise landete die Raumfähre Eagle auf dem Mond. Zum ersten Mal betraten Menschen den Mond. Die Astronauten erkundeten die Oberfläche und fanden heraus, dass es auf dem Mond kein Leben gibt und Menschen dort nicht leben können.
Keine Außerirdischen. Mein Kassettenrekorder ist weg und schwebt irgendwo im All rum. Mir reicht's. Ich hab genug von dieser Raumfahrerei. Und dieses ewige Rumgeschwebe im Raumschiff geht mir auch auf die Nerven.
Das hört sowieso bald auf.
Wieso?
Die Astronauten bereiten alles für die Rückkehr zur Erde vor.
Die Astronauten kehren mit dem Space Shuttle zur Erde zurück. Beim Wiedereintritt in die Lufthülle der Erde wird das Raumschiff durchgeschüttelt. Durch die hohe Geschwindigkeit und die Reibung mit der Luft entsteht eine enorme Hitze und das Raumschiff beginnt an der Unterseite zu glühen. Ruhiger wird es, wenn sich das Raumschiff dem Boden nähert und langsamer wird. Im letzten Moment fährt das Fahrgestell aus und das Raumschiff landet wieder auf der Erde. Eine spannende Reise in den Weltraum geht zu Ende. Schon bald wird das Raumschiff wieder starten, zu einer neuen Mission in den Weltraum. Und vielleicht entdecken die Astronauten eines Tages tatsächlich einen Planeten, auf dem wir Menschen leben können.
Schön, dass wir wieder zu Hause sind. Hier ist es doch viel besser als im Weltall.
Ach, im Weltall. Dort oben schwebt mein Kassettenrekorder und spielt unentwegt mein wunderschönes Lied. Vielleicht kann man das hier unten auf der Erde sogar hören.
Zum Glück nicht.
Komm, Theo, mach doch mal das Fenster auf. Mal lauschen, ob wir meinen Song hören.
Das klingt ja herrlich.
Wieso? Man hört doch meinen Gesang gar nicht.
Genau. Darum ist es ja auch so herrlich.
Den Außerirdischen gefällt mein Gesang bestimmt. Du hast eben keine Ahnung von Musik.
Und du hast keine Ahnung von Physik.
Physi was?
Physik. Ich hätte dir gleich sagen können, dass das mit deinem Gesang im Weltall nicht funktioniert.
Wieso?
Da oben im Weltall gibt es keine Luft. Und ohne Luft kann man eben nichts hören. Auch nicht die Schallwellen deines lautstarken Gesangs.
Och je.
Ach, Tess, vergiss doch die Außerirdischen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja überhaupt keine.
Schade, dass ich keine gefunden habe.
Nun sei nicht traurig. Freu dich lieber auf die Post, die morgen kommt.
Welche Post?
Ich habe mir noch ein paar Bücher bestellt.
Bücher? Fängst du schon wieder mit deinen Büchern an? Ich hab dir doch schon gesagt, dass wir in der Wohnung keinen Platz mehr für deine zigtausend Bücher haben. Kannst du mir mal verraten, wo die noch hinpassen sollen?
Nun, ja, also, ich dachte, für die neuen Bücher wäre doch noch ein bisschen Platz in der Waschmaschine.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich geht's zu den Flugzeugen und ihr erfahrt alles über die Fliegerei. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Flugzeuge und die Fliegerei. Warum fliegt ein Flugzeug? Wie wird man Pilot? Was machen Fluglotsen? Wie steuert man ein Flugzeug? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Theo! Überraschung!
Überraschung?
Ich habe unseren Urlaub gebucht.
Echt?
Ja, und rate mal, wo es hingeht.
Nun sag schon.
Zum Flugzeug der Zukunft. Dem schnellsten Flugzeug der Welt.
Oh, oh.
Dem Flugzeug der Zukunft? Dem schnellsten Flugzeug der Welt? Komisch, habe ich noch nie von gehört.
Macht ja nichts. Weißt eben doch nicht alles.
Und was wollen wir da?
Ich mache dort eine Ausbildung zur Pilotin und rase in atemberaubendem Tempo durch die Lüfte.
Aha.
Hier im Urlaubsprospekt steht, setzen Sie sich ans Steuer des schnellsten Flugzeugs der Welt und erleben Sie das Flugzeug der Zukunft. Das ist genau das Richtige für mich.
So, so.
Wenn man mit so einer Wahnsinnsmaschine abheben will, braucht man natürlich Mut. Also nichts für dich.
Sehr witzig, Tess. Sag mir lieber, wo du zur Pilotin dieser Wundermaschine ausgebildet wirst.
In Amerika.
In Amerika? Mhm. Aber da müssen wir doch hinfliegen.
Na und?
Aber du weißt doch, ich habe...
Höhenangst, stimmt. Hatte ich glatt vergessen. Dir wird ja schon schwindlig, wenn du im Schwimmbad auf einem 1-Meter-Brett stehst.
Wie komisch.
Unsere Flugreise wirst du schon überstehen. Freu dich doch.
Flugzeug der Zukunft. Muss ich gleich mal in meinen Büchern darüber nachlesen.
Nix da. Wir packen jetzt die Koffer.
Sie erheben sich in die Lüfte und schweben majestätisch über den Wolken. Flugzeuge gehören zu den faszinierendsten Verkehrsmitteln. Alle Hindernisse überwinden sie spielend leicht. Ob Berge, Wüsten oder Ozeane. Dabei sind sie schneller als Autos, Züge und Schiffe. Es gibt viele verschiedene Flugzeugmodelle. Beispielsweise Segelflugzeuge. Sie haben keinen Motor, werden in die Luft gezogen und gleiten dann ähnlich wie Vögel beinahe lautlos dahin. Propellerflugzeuge schaffen es dagegen aus eigenem Antrieb, sich in den Himmel aufzuschwingen. Düsenjets rasen mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft. Zu den größten und schwersten Flugzeugen zählen die Passagiermaschinen. Tonnenschwere Kolosse, die mit Hilfe von starken Triebwerken vom Boden abheben. In diesen Flugzeugen haben mehrere hundert Menschen Platz.
Mensch, Theo, nun beeil dich doch mal mit dem Koffer. Sonst verpassen wir noch unseren Flieger.
Hetz mich nicht.
Lass mal sehen, was du schon alles eingepackt hast.
Das geht dich gar nichts an.
Aha, eine Zahnbürste, 2 Paar Socken, 3 Unterhosen
also,
und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bücher? Kannst du mir mal verraten, warum du 54 Bücher in deinen Koffer packst?
Also, ich habe mir nur ein paar Bücher über die Fliegerei eingepackt.
Ein paar? Das sind 54 Bücher.
Nun ja, ich will für unsere Urlaubsreise eben gut vorbereitet sein. Wenn ich schon auf den Spuren von Otto Lilienthal wandeln muss.
Otto was?
Otto Lilienthal.
Während für uns heutzutage eine Reise mit dem Flugzeug ganz normal ist, war dies für die Menschheit jahrtausende lang ein unerfüllter Traum. Im Lauf der Geschichte versuchten Erfinder immer wieder Fluggeräte zu bauen, mit denen sie sich in die Lüfte erheben konnten. Es dauerte lange, bis es endlich gelang. Im 19. Jahrhundert schaffte es Otto Lilienthal. Er hatte jahrelang Vögel beobachtet und sich von ihnen abgeschaut, wie sie fliegen. Nach dem Vorbild der Vögel baute er dann einen Gleiter mit 2 Flügeln. Mit diesem Gerät aus Holz und Leinengewebe hoffte er, wie ein Vogel vom Boden abheben zu können. Otto Lilienthal nahm Anlauf und lief mit seinem Gleiter einen Berg hinunter. Und tatsächlich, er schaffte es. Ohne Motor erhob sich der Gleiter und segelte 25 Meter weit durch die Luft. Ein bedeutender Moment in der Geschichte der Fliegerei.
So, Koffer zudrücken und fertig. Wenn's unbedingt sein muss, kann's losgehen.
Wurde auch Zeit. Jetzt ab ins Auto und raus zum Flughafen.
Aber ich fahre den Wagen. Das ist sicherer. Schließlich hast du mir mein Auto schon mal zu Schrott gefahren. Damals wolltest du Rennfahrerin werden.
Ja, ja, ist schon gut. Weißt du überhaupt den Weg zum Flughafen?
Selbstverständlich.
Okay, komm, Quentin. Ich freue mich schon auf den Flug.
Zum Glück sind die Flugzeuge heutzutage hochmodern und nicht so olle Klappermaschinen wie damals bei den Gebrüdern Wright.
Wer ist denn das schon wieder?
Ach, Tess, und du willst Pilotin werden? Du weißt ja gar nichts über die Fliegerei. Aber dank meines phänomenalen Wissens kannst du einiges von mir lernen. Also, die Gebrüder Wright hatten damals...
Das klingt ja äußerst spannend. Aber wir müssen jetzt los. Erzähl es mir lieber nachher, wenn wir im Auto sitzen und zum Flughafen fahren. Kommt!
Die Brüder Orwell und Wilbur Wright aus Ohio in Amerika bauten das erste Flugzeug, das sich mit Hilfe eines Automotors in die Luft erhob. Am 17. Dezember 1903 flog Orwell Wright als erster Mensch in einem motorisierten Flugzeug. Der nur 12 Sekunden lange Flug ging zwar nach 53 Metern zu Ende, aber der Beweis war erbracht. Der Mensch kann mit Hilfe eines Motors fliegen. Angespornt von diesem Erfolg versuchten auch andere Erfinder, Fluggeräte zu entwickeln. Anfangs klappte es mit dem Abheben nicht bei jedem und es gab jede Menge Bruchlandungen.
Das Fliegen war damals natürlich viel unbequemer als heute. Tess, hörst du mir überhaupt zu?
Was? Ja, klar höre ich zu. Ich habe mir eben nur vorgestellt, was für ein leckeres Essen wir wohl im Flugzeug serviert bekommen.
Schon 20 Jahre nach dem Flug der Gebrüder Wright trauten sich nicht nur waghalsige Piloten in die Maschinen, sondern auch die ersten Passagiere. Sie mussten damals viel Mut aufbringen, denn die Flugzeuge waren offen und man saß ungeschützt im Freien. Und das mehrere hundert Meter über der Erde. Es war unbequem und kalt. Die Flugreisenden waren damals heilfroh, wenn sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Trotz dieser abenteuerlichen Art zu reisen, war der Siegeszug der Flugzeuge nicht mehr aufzuhalten. Auf einmal konnte man sich schneller denn je fortbewegen und außerdem fast jeden Ort der Welt erreichen. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden dann richtige Passagierflugzeuge gebaut. Die Passagiere saßen nun zwar nicht mehr im Freien, doch das Reisen war nach wie vor unbequem. In den Flugzeugen war es eng, der Lärm der Motoren dröhnte in den Ohren und es stank nach verbranntem Treibstoff.
Und bei den ersten Flugzeugen gab es unterwegs nichts zu essen? Also da wäre ich nicht mitgeflogen.
Wer damals komfortabler reisen wollte, flog eben mit einem Zeppelin.
Zeppel was?
Zeppelin. Das ist ein Luftschiff. Sieht aus wie eine gigantisch große graue Gurke, die in der Luft schwebt.
Wie eine Gurke? Da kriege ich doch gleich wieder Hunger.
Zeppeline waren riesige Fluggeräte. Diese nach ihrem Erfinder benannten Luftschiffe waren mit Gas gefüllt. Von Propellern angetrieben, schwebten sie durch die Luft. Sie waren zwar langsamer als Flugzeuge, dafür aber bequemer und luxuriöser ausgestattet. Mit Speisesaal, Lesezimmer und Salon. Die Zeppeline waren so groß, dass die Passagiere darin sogar spazieren gehen konnten. Für einige Jahre machten sie den Flugzeugen Konkurrenz. Bis zu dem Unglückstag im Mai 1937. Die Hindenburg, das damals größte Luftschiff der Welt, stürzte beim Landeanflug im amerikanischen Lakehurst ab. Das mit leicht brennbarem Gas gefüllte Luftschiff ging in Flammen auf. 36 Menschen kamen in dem Feuerinferno ums Leben. Nach diesem Unfall wollte niemand mehr mit einem Zeppelin fliegen. Flugzeuge galten als das sicherere Fluggerät.
Ta-ta-ta-ta! Wir sind da!
Das ist ja eine riesige Halle. Sieht gar nicht aus wie ein Flughafen. Theo, wo sind wir hier?
Nun ja, wie soll ich sagen? Also, ich dachte mir, wir könnten noch einen kleinen Abstecher machen. Wir haben ja schließlich noch viel Zeit, bis unser Flugzeug startet. Und da dachte ich mir, wir schauen mal kurz in der Flugzeugfabrik vorbei. Du weißt doch, dass mich sowas interessiert.
Eine Flugzeugfabrik. Theo, also...
Also, lass uns schnell hineingehen. Kommt!
Der Bau eines neuen Flugzeugtyps ist sehr aufwendig. Zunächst entwerfen Ingenieure die neue Maschine am Computer. Von diesem Entwurf wird später ein kleines Modell gebaut, das in einem Windkanal getestet wird. Dabei kann man feststellen, ob das Flugzeug später auch gut in der Luft liegt. Erst dann beginnt der eigentliche Bau. 2 Millionen einzelne Teile müssen zusammengesetzt werden. Alle Materialien, wie beispielsweise die Außenhülle des Flugzeugs, sind vorher geprüft worden. Bei diesen Tests wird festgestellt, ob das Material auch den Belastungen im Flugbetrieb standhält. Nachdem die einzelnen Bauteile zusammengefügt und geprüft wurden, wird zum Schluss die komplette Maschine von einem Testpiloten unter extremsten Bedingungen geflogen und nochmals überprüft.
Hier in der Flugzeugfabrik ist ja was los. So viele Menschen, die an den neuen Maschinen rumhämmern und schrauben.
Tja, da steckt ganz schön viel Arbeit drin. Bei einem neuen Flugzeugtyp dauert es vom ersten Entwurf am Computer bis hin zum fertigen Flugzeug manchmal 10 Jahre. Fast 5000 Mal startet und landet eine neu entwickelte Maschine, ehe sie endgültig für den Flugverkehr zugelassen wird.
Weißt du aus deinen Fliegereibüchern, stimmt's?
Stimmt. Und da steht auch drin, dass im Laufe der Zeit die Flugzeuge immer schneller wurden.
Schnelle Flugzeuge. Ach, das erinnert mich an unsere Urlaubsreise und meine Pilotenausbildung im schnellsten Flugzeug der Welt.
Die Flugzeughersteller bauten im Laufe der Zeit immer größere und schnellere Maschinen. Ein entscheidender Schritt dabei war die Entwicklung der Düsentriebwerke. Im August 1939 hob zum ersten Mal ein Düsenflugzeug vom Boden ab. Es war der Beginn einer neuen Ära der Luftfahrt. Gegenüber den Propellerflugzeugen haben die Düsenflieger mehrere Vorteile. Sie sind sehr viel schneller, verbrauchen weniger Treibstoff, können weiter fliegen und mehr Passagiere mitnehmen.
Schau dir mal den Brocken da hinten an. Das ist ja ein gigantisch großes Flugzeug. Das muss ja tonnenschwer sein. Ob das überhaupt fliegen kann?
Moment mal. Das ist ein Jumbojet. Eine Boeing 747.
Boing, boing, boing.
Die Boeing 747 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Über 450 Menschen können in einem Jumbojet mitfliegen.
Apropos fliegen. Wenn wir hier noch länger rumquatschen, fliegt unser Flugzeug auch. Aber ohne uns.
Na und?
Jetzt schnell zum Flughafen, sonst verpassen wir noch unsere Maschine. Und mein Traum vom Fliegen ist dahin.
Der Traum vom Fliegen. Zwar musste die Menschheit lange warten, bis sie sich diesen Traum erfüllen konnte. Aber nach dem ersten erfolgreichen motorisierten Flug der Gebrüder Wright ging die Entwicklung der Fliegerei rasend schnell voran. Es dauerte nur wenige Jahrzehnte und das Fliegen gehörte zum Alltag vieler Menschen.
So, geschafft. Die Koffer haben wir abgegeben. Jetzt nur noch ins Flugzeug und ab in den Urlaub.
ohne Quentin?
Hä? Was meinst du denn damit, ohne Quentin?
Er ist verschwunden.
Wie kann das denn sein? Gerade eben ist er doch noch auf dem Gepäckband zwischen den Koffern rumgeturnt.
Ich glaube, ich habe ihn in Richtung Tower hüpfen sehen.
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn das so weitergeht, verpassen wir wirklich noch unseren Flieger. Und dann wird's nichts mehr mit meiner Pilotenausbildung.
Das wäre ja jammerschade.
Also los, holen wir Quentin aus dem Tower.
Im Tower arbeiten die Fluglotsen. Sie überwachen den Flugverkehr und achten darauf, dass es keine Unfälle gibt. Fluglotsen geben den Piloten beispielsweise durch, wann sie starten dürfen oder in welcher Höhe und auf welchen Straßen sie fliegen müssen. Denn auch über den Wolken gibt es Straßen, sogenannte Luftstraßen. Jedes Flugzeug bekommt bestimmte Straßen zugewiesen, damit es in der Luft nicht zu Zusammenstößen kommt. Auf Radarschirmen haben die Lotsen den Überblick über alle Flugzeuge, die sich im Luftraum des jeweiligen Flughafens befinden. Sie erkennen Flughöhe, Kurs, Geschwindigkeit und Flugnummer. So wissen die Lotsen zu jedem Zeitpunkt, wo sich welche Maschine befindet.
Quentin, hier steckst du also.
Vielleicht wollte er nur die gute Aussicht von hier oben genießen. Hier im Tower kann man über den ganzen Flughafen blicken.
Schon möglich, aber den Typen, die hier arbeiten, scheint das ziemlich egal zu sein. Die glotzen ja die ganze Zeit auf ihre komischen Fernseher mit diesen zuckenden Zahlen. Wie langweilig. Und außerdem verstehe ich kein Wort von dem, was die sagen.
Meine liebe Tess, diese Typen sind Fluglotsen.
Aha.
Und die schauen nicht Fernsehen, sondern sitzen konzentriert vor ihren Radarschirmen und überwachen sehr genau den Luftverkehr.
Schön. Aber warum brabbeln die ganze Zeit über so komisches Zeug?
Die sprechen Englisch und sagen den Piloten in den Flugzeugen, wo sie lang zu fliegen haben. Oder von welcher Startbahn aus sie abheben sollen.
Startbahn? Oh, abheben? Och, herrje, in 10 Minuten hebt unsere Maschine ab.
Das wäre ja wirklich schlimm.
Los, ihr beiden, rein ins Flugzeug.
Unterdessen bereiten der Pilot und seine Crew alles für den planmäßigen Start des Passagierflugzeuges vor. Damit die Flugzeuge sicher ans Ziel kommen, wird vor jedem Start alles gründlich untersucht. Zum Beispiel, ob die Außenhülle des Flugzeugs unbeschädigt ist und ob alle Klappen der Tragflächen frei beweglich sind. Auch die Reifen werden kontrolliert. Wenn diese abgefahren sind, müssen sie, wie bei einem Auto, ausgewechselt werden.
Theo, nun beeil dich doch. Nur noch 3 Minuten bis zu unserem Abflug und du bewegst dich so schnell wie eine Schildkröte.
Ja, ja, schon gut.
Kann es sein, dass du absichtlich rumtrödelst, damit wir unsere Maschine verpassen, weil du wegen deiner Höhenangst nicht fliegen willst?
Ich? Wie kommst du denn darauf?
Naja, erst lässt du die ewig Zeit beim Koffer packen, dann kutschierst du uns in diese Flugzeugfabrik. Auf einmal ist Quentin verschwunden und du weißt ganz zufällig, wo er ist. Und jetzt noch dieses langsame Rumgeschlappe von dir.
Also, tja nun.
Von dir lasse ich mir meine Pilotenausbildung im schnellsten Flugzeug der Welt nicht vermiesen. Dann fliege ich halt allein.
Tess, das war doch nicht so gemeint. Halt, halt, warte auf uns.
Bevor die ersten Passagiere über die sogenannte Gangway ins Flugzeug einsteigen, sitzen Pilot und Co-Pilot im Cockpit und gehen eine Checkliste durch. Sie geben alle Flugdaten in den Bordcomputer ein. Dazu gehören unter anderem die genaue Flugstrecke und das Gewicht der Maschine mit Passagieren und Gepäck. Dann wird ausgerechnet, wie viel Treibstoff getankt werden muss. Beim Treibstoffverbrauch spielt auch das Wetter eine große Rolle. Muss ein Gewitter umflogen werden, braucht das Flugzeug mehr Treibstoff. Erst nach diesen Vorbereitungen ist die Maschine bereit zum Start.
Siehste, hast dich umsonst aufgeregt. Wir haben es doch rechtzeitig in unser Flugzeug geschafft.
Mhm.
Okay, okay. Ich gebe es zu. Ich habe herumgetrödelt. Aber doch nur, weil ich Angst vorm Fliegen habe. Wollen wir uns jetzt wieder vertragen?
Einverstanden.
Von mir aus darfst du dich auch ans Fenster setzen.
Endlich mal ein gescheiter Vorschlag von dir. Übrigens, du musst dich noch anschnallen. Die Maschine rollt schon los. Auf die Startbahn.
Was? Es geht schon los?
Ach, nur keine Panik. Die da vorne im Cockpit haben alles im Griff.
Jedes Verkehrsflugzeug wird von zwei Piloten geflogen. Dem Kapitän und seinem Co-Piloten. Wenn der Kapitän das Flugzeug fliegt, kümmert sich der Co-Pilot um den Funkverkehr. Er steht mit den Fluglotsen im Tower in Kontakt. Vom Tower aus bekommt die Maschine die Freigabe zum Start. Der Pilot stellt die Triebwerke auf volle Leistung.
Jetzt ist alles zu spät. Die Maschine startet. Ade, du schnöde Welt!
Das Flugzeug setzt sich in Bewegung und beschleunigt so schnell wie ein Formel-1-Rennwagen. Innerhalb weniger Sekunden erreicht es über 250 Stundenkilometer und hebt ab. Nach einem steilen Aufstieg fliegt der Kapitän eine Kurve und bringt so das Flugzeug auf den richtigen Kurs.
So Kurven werde ich auch fliegen, wenn ich erstmal meine Pilotenausbildung hinter mir habe. Und dann fliege ich aber nicht mit so einer lahmen Ente wie dieser hier. Dann fliege ich mit dem schnellsten Flugzeug der Welt.
Diesem komischen Flugzeug der Zukunft.
Genau. Und Theo?
Ja, Tess?
Bitte lass jetzt wieder meine Hand los. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Blick lieber mal aus dem Fenster und genieß die Aussicht. Oder schau dir an, wie heftig die Tragflächen unseres Flugzeugs vibrieren.
Was?
Ob die wohl abbrechen können?
Tess, hör auf damit. Du musst mir nicht noch zusätzliche Angst einjagen.
Schon gut. Hier, nimm wieder meine Hand. Das beruhigt.
Danke.
Also, diese Tragflächen.
Fang nicht schon wieder an.
Erinnern mich ein bisschen an die Flügel der Vögel.
Vögel?
Ja, Vögel. So ein Flugzeug von außen, das sieht doch fast so aus wie ein Vogel.
Stimmt schon, Tess, aber Vögel fliegen doch nur, weil sie ihre Flügel bewegen. Und das habe ich bei einem Flugzeug bis jetzt noch nicht gesehen.
Vögel gleiten durch die Lüfte. Ihre Flügel ermöglichen ihnen jedes Flugmanöver. Ähnlich ist es auch bei den Flugzeugen. Allerdings sind deren Flügel, die auch Tragflächen genannt werden, starr. Das Geheimnis des Fliegens liegt darin, wie die Luft die Tragflächen der Flugzeuge umströmt. Betrachtet man einen Flugzeugflügel von der Seite, sieht man, dass er oben gewölbt und unten flach ist. Wegen der Wölbung an der Oberseite muss die Luft einen längeren Weg zurücklegen. Um das zu schaffen, strömt sie schneller. Dadurch entsteht ein Sog. An der Unterseite strömt die Luft langsamer und es entsteht Druck. Die Oberseite des Flügels wird also nach oben gesogen und die Unterseite nach oben gedrückt. Dadurch hebt das Flugzeug ab. Damit ein so starker Sog bzw. Druck entstehen kann, muss die Luft die Tragflächen mit hoher Geschwindigkeit anströmen. Dafür sorgen Propeller oder Düsentriebwerke, die das Flugzeug beschleunigen.
So, bevor die hier gleich das Essen servieren, werde ich mal vorne bei den Piloten schauen, ob die auch alles richtig machen.
Aber Tess, du kannst nicht einfach so nach vorne ins Cockpit zu den Piloten.
Doch, darf ich. Ich habe vorhin die Kellnerin gefragt.
Kellnerin? Du meinst die Stewardess?
Na, sag ich doch. Also, was ist? Kommst du mit?
Natürlich. Muss doch aufpassen, dass du nicht wieder irgendwelche Knöpfe drückst.
Oh.
Zur Crew gehören die Flugbegleiter, die sich um die Passagiere kümmern. Und natürlich Kapitän und Co-Pilot, die vorne im Cockpit die Maschine fliegen.
Mensch, Theo! Hier im Cockpit gibt es ja wirklich tausende von Knöpfen.
Psst,
nicht so laut. Die Piloten müssen sich doch konzentrieren.
Ach, konzentrieren. Von wegen. Die passen doch überhaupt nicht auf, sondern quasseln die ganze Zeit nur rum.
Die quasseln nicht, sondern unterhalten sich mit den Fluglotsen im Tower.
Interessant. Worüber unterhalten die sich denn? Über Fußball?
Die bekommen Anweisungen, auf welchen Routen sie fliegen sollen. Da müssen sie sich strikt dran halten. Die dürfen nicht einfach so fliegen, wie es ihnen gerade gefällt.
Piloten können ihr Flugzeug in jede gewünschte Position bringen. Nicht nur nach links oder rechts, wie bei einem Auto, sondern auch noch nach oben und unten. Und es kann auch seitlich kippen. Hinten am Flugzeug ist das Höhenruder. Damit kann der Pilot das Flugzeug nach unten oder oben steuern. Durch das Verstellen der Querruder kann es seitlich nach links oder rechts wegkippen und durch das Seitenruder nach rechts oder links abdrehen. All diese Bewegungen führt der Pilot mit dem Steuerknüppel und den Pedalen aus. Drückt er den Steuerknüppel beispielsweise nach vorne, also von sich weg, bewegt sich das Höhenruder nach unten. Das Flugzeug sinkt. Zieht der Pilot den Steuerknüppel zu sich hin, bewegt sich das Höhenruder nach oben und das Flugzeug steigt.
Das eben bei dem Piloten im Cockpit war nicht schlecht. Aber das leckere Essen, das uns die Kellnerin eben gebracht hat, ist noch besser.
Die Stewardess.
Aber die Portionen sind schon sehr übersichtlich. Da werde ich nicht satt von. Kann ich was von dir abhaben?
Von mir aus, du Vielfraß. Ich krieg sowieso keinen Bissen runter. Mir ist so flau im Magen.
Verdirb mir doch nicht den Appetit.
Selbst dran schuld. Du wusstest ja, dass ich das Fliegen nicht vertrage.
Denk nicht dran, dass wir im Flugzeug sitzen. Blick dich ein bisschen ab. Schau dir doch das Programm im Bordfernsehen an. Da läuft gerade ein spannender Film über Hubschrauber und Jetpiloten.
Die Schulungen zum Hubschrauberpiloten zählen mit zu den schwierigsten Ausbildungen. Hubschrauber werden oft für komplizierte Rettungseinsätze genutzt, weil sie wenig Platz zum Fliegen brauchen. Die Piloten müssen sehr geschickt manövrieren und blitzschnell reagieren können. Den körperlich anstrengendsten Job haben die Jetpiloten. Mit ihren Düsenjets donnern sie mit Geschwindigkeiten von über 2000 Stundenkilometern durch die Luft. Bis zu dreimal schneller als ein Passagierflugzeug. Bei diesem Tempo werden die Piloten in den Sitz gepresst und fühlen sich wie in einer Achterbahn.
Nach dem Essen könnte ich jetzt glatt ein kleines Schläfchen machen. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir landen.
Dann schlaf doch.
Na wie denn? Bei dem Lärm hier im Flugzeug.
Der Lärm kommt von den Triebwerken.
Können die sie nicht mal ausmachen, damit ich in Ruhe schlafen kann?
Um Himmels Willen! Wenn die Piloten die Triebwerke ausmachen, stürzen wir ab!
Ohne Triebwerke könnte ein großes Passagierflugzeug nicht fliegen. Sie müssen einwandfrei funktionieren, um der Maschine den nötigen Schub zu geben. Im Triebwerk drehen sich Metallschaufeln und saugen dadurch Luft in das Innere. Dort wird die Luft stark verdichtet, sodass sich Druck und Temperatur erhöhen. In einer Brennkammer wird die Luft mit Kerosin, also dem Treibstoff, vermischt. Ein hochexplosiver Mix. Dieser Mix aus Luft und Treibstoff wird durch Funken entzündet. Es kommt zur Explosion. Dadurch entstehen heiße Gase, die mit enormem Tempo nach hinten aus dem Triebwerk schießen. Durch diesen Rückstoß wird das Flugzeug vorwärts geschoben.
Schon faszinierend.
Was?
Diese Triebwerke. Sie saugen Luft an. Diese explodiert zusammen mit dem Treibstoff und wird hinten rausgeschleudert. Das gibt einen gigantischen Monsterschub für unser Flugzeug. Aber komischerweise werden die Triebwerke jetzt leiser. Da stimmt was nicht. Ich glaube, wir stürzen ab.
Abstürzen? Ach, das erinnert mich an einen äußerst spannenden Song, den ich selbst geschrieben habe. 2, 3, 4. Treibstoff, da
Tank ist schon leer.
Oh nein.
Motor zuckt, gleich geht gar nichts mehr. Ja, wir stürzen alle ab.
Oh, oh mein Gott.
Das war einer meiner besten Songs. Er heißt Kontrollierter Absturz. Du kannst dich jetzt übrigens wieder beruhigen. Die Triebwerke werden nur deshalb leiser, weil wir gleich landen.
Zum Glück.
Und dann geht es endlich los mit meiner Pilotenausbildung.
Um Pilot zu werden, muss man zahlreiche Tests bestehen. Am Anfang der zweijährigen Ausbildung stehen die körperlichen Untersuchungen. Jeder Pilot muss gut sehen und hören können und reaktionsschnell sein. Dann gehen die Piloten über ein Jahr in die Schule. Dort lernen sie unter anderem alles über die Technik der Flugzeuge, über Triebwerke, wie man in der Luft den richtigen Weg findet, über Checklisten und wie man sich mit dem Lotsen im Tower über Funk verständigt. Erst danach beginnt die Fliegerei. Das Schwierigste sind die Starts und die Landungen. Diese werden mehrere hundert Mal trainiert, damit die Piloten später mit ihren Maschinen sicher abheben und landen können. Nach erfolgreicher Ausbildung darf der Pilot ein Verkehrsflugzeug fliegen. Zunächst als Co-Pilot und nach etwa 4 bis 10 Jahren auch als Kapitän, der die alleinige Verantwortung für Flugzeug, Besatzung und Passagiere übernimmt.
Wir sind da. Jetzt lerne ich fliegen und düse dann mit dem schnellsten Flugzeug der Welt durch die Luft.
Diesem Flugzeug der Zukunft?
Genau. Aber irgendwie sieht das hier gar nicht wie ein Flughafen aus.
Das hier ist auch kein Flughafen.
Nicht? Vielleicht sind wir nur an der falschen Adresse gelandet.
Airport Street 23 in Flytown, Amerika. Wir sind am richtigen Ort.
Aber wo sind wir denn hier?
In einem Museum für Technik und Erfindungen.
Ein Museum? Und was ist mit meinem Flugzeug der Zukunft?
Weit und breit gibt es hier nur ein Flugzeug. Und das steht da hinten in der Ecke. Das ist es. An der Tafel steht Flugzeug der Zukunft. Das schnellste Flugzeug der Welt.
Aber das ist ja gar kein richtiges Flugzeug, sondern nur ein Flugzeugmodell.
Tja, meine liebe Tess. Das Flugzeug der Zukunft gibt es noch nicht wirklich, nur als Modell. Und das kann nicht fliegen.
Das Flugzeug der Zukunft heißt Hypersaw. Nach den Plänen der Erfinder soll diese Maschine unglaubliche 8000 Kilometer in der Stunde fliegen können. Also rund 8-mal schneller als ein Jumbojet. Mit Hilfe von extrem leistungsfähigen Triebwerken könnte man in weniger als einer Stunde von Paris nach New York fliegen. Jumbos brauchen heutzutage für diese Strecke rund 8 Stunden. Durch die enorme Geschwindigkeit der Maschine würde eine so große Hitze entstehen, dass sogar Glas schmilzt. Deshalb gibt es keine Fenster. Die Piloten können im Cockpit nur auf einem Bildschirm sehen, wo sie sich gerade befinden. Nach den Vorstellungen der Erfinder sollen im Jahr 2025 die ersten Passagiere mit Hypersaw befördert werden.
Keine Pilotenausbildung. Kein Flug im schnellsten Flugzeug der Welt. Das Flugzeug der Zukunft gibt es noch gar nicht und ist nur ein kleines Modell, das die Erfinder gebaut haben.
Ich hab's mir doch gedacht. Das mit diesem Flugzeug der Zukunft kam mir von Anfang an komisch vor. Würde diese Maschine wirklich fliegen, hätte ich bestimmt irgendwo darüber gelesen.
Die haben mich mit diesem Urlaubsprospekt übers Ohr gehauen. Hier steht doch: Setzen Sie sich ans Steuer des schnellsten Flugzeugs der Welt und erleben Sie das Flugzeug der Zukunft.
Zeig mal her. Typisch, Tess. Hattest es mal wieder besonders eilig. Du hättest weiterlesen sollen.
Wieso?
Na, hier steht auch: Bestaunen Sie dieses faszinierende Modell der Erfinder, das in Zukunft einmal fliegen soll.
Was? Zeig mal her. Tatsächlich. Das Kleingedruckte hatte ich gar nicht gelesen.
Und von Pilotenausbildung steht da auch nichts.
Mist.
Tja, Tess, zwar kannst du mit diesem Flugzeugmodell nicht fliegen, aber es ist immerhin so groß, dass du dich mal hineinsetzen kannst.
Ich hab mir meinen Urlaub anders vorgestellt. Mir reicht's. Ich flieg wieder zurück.
Kurz vor der Landung nimmt der Pilot Kontakt mit dem Tower, also mit dem Kontrollturm des Flughafens, auf. Jedes Flugzeug wird von den Lotsen informiert, auf welcher Landebahn es aufsetzen soll. Erst dann darf ein Pilot den Flughafen anfliegen. Sobald das Flugzeug gelandet ist, weist der Lotse dem Piloten einen Stellplatz zu. Dort parkt das Flugzeug und die Passagiere können aussteigen. Für die Piloten ist die Arbeit aber noch nicht zu Ende. Sie müssen checken, ob ihre Maschine nach dem Flug noch einwandfrei funktioniert. Erst dann haben die Piloten Feierabend und können sich ausruhen. Bis zum nächsten Flug. Hoch über den Wolken.
Na, Quentin, du freust dich auch, dass wir wieder zu Hause sind.
Tess! Überraschung!
Überraschung?
Nach der missglückten Urlaubsreise wollte ich dir jetzt eine Freude machen.
Oh, das ist aber lieb von dir. Was ist es denn?
Ta-ta-ta-ta! Bitte schön, für dich!
Ein Papierflieger? Was soll ich denn bitte schön mit einem Papierflieger anfangen?
Nun, du wolltest doch unbedingt Pilotin werden und fliegen lernen. Und das kannst du jetzt mit meinem Papierflieger. Für den Anfang gar nicht so schlecht, oder?
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel hinaus aufs Meer, zu den Haien oder zu den Autos oder erfahrt alles über unsere Erde oder. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.